bin nicht lustig, oder was?
Das möchte ich damit nicht sagen, aber du lachst zu sehr über dich selbst und das fällt dann vielleicht weg.
Naja, wenn man jetzt über deinen Witz nicht lachen kann, dann hole ich halt eigene raus und die sind ja eine stabile Leistung und da kann ich lachen. Hallöchen, sag ich mal.
Wir nehmen viel zu selten nachts auf, Lars. Also wir sind jetzt ja schon wieder bei zur Tageszeit und wir sollten uns in der Tat mal nachts verabreden. Das wäre wär mehr als...
Na, ich so als junger Vater bin, also ich feilsche um jede Minute des Schlafes. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich...
Gelegentlich bist du aber unterwegs.
Ob ich diesem Wunsch... Ich meine, ich kann mich von unterwegs melden, das kann ich, wenn ich
zum Beispiel
drehen bin, dann, das können wir machen. Das
und wie sagt meine Frau, wünschen kann man sich alles und das wäre ein Wunsch, den ich gerne an dich, ich glaube, es würde ja wirklich auch zur, vielleicht nicht zur Sprachqualität, aber zur Launigkeit.
Ich bin nicht lustig, oder was?
Das möchte ich damit nicht sagen, aber du lachst zu sehr über dich selbst und das fällt dann vielleicht weg.
Naja, wenn man jetzt über deinen Witz nicht lachen kann, dann hole ich halt eigene raus und die sind ja eine stabile Leistung und da kann ich lachen.
Mein Lachen kam ein bisschen verzögert, weil ich das erstmal verarbeiten musste und ich wusste, ob ich das als...
Egal. Ob du das verstanden hast.
Wir haben eine Frage bekommen. Und die würde ich ganz gerne hier wieder mal ein bisschen mit aufarbeiten. Und zwar, es ist jetzt nicht podcastfüllend, aber um vielleicht zu den Ernsten diese Gesamtstimmung zu bringen, haben wir die Zuschrift bekommen mit der Frage, kann Wein ein Verfallsdatum haben oder wie lange kann Wein halten? Und ich finde die eigentlich ganz interessant, die Frage, weil das natürlich viele beschäftigt, wie lange kann Wein halten, sowohl im geschlossenen als eben auch im geöffneten Zustand. Also grundsätzlich, Wein kann in gewisser Weise kippen, also er kann unappetitlich werden und man kann sich das, um die Frage relativ schnell zu beantworten, so ein bisschen als Vergleichselement mit einem Apfel vorstellen. Ein Apfel kann appetitlich aussehen, kann dann irgendwann eine Grenze durchlaufen, wo er dann gewohnheitsbedürftig oder gewöhnungsbedürftig oder schon markant werden kann, um das sanft zu formulieren, so ist es beim Wein.
Also hässlich, schrumpelig, gammelig.
Das wäre dann. Und da muss man für sich selber entscheiden, ob man das dann noch genießen möchte, ob man das noch essen möchte oder ob es der Hunger reintreibt.
Oder eine Mutprobe.
Oder das als Mutprobe dann letztlich dem Nachbarn offeriert oder dem Mitgenießenden.
Mal sagen, guck mal, da ist ein Projekt, mach doch mal mit.
Du kannst ja sagen, ich habe ein Filmprojekt, wie gestalten
das sich Gesichtszüge. Das wirkt jetzt ganz komisch, dann. Ja, für sie ganz komisch, also das hat alles seinen Sinn, beiß da mal rein.
Und so ist es beim Wein aber eben wie beim Apfel auch, also er kann anfänglich appetitlich sein, kann frisch sein, kann saftig sein oder er kann in gewisser Weise dann eben auch gewohnheitsbedürftig sein und dann irgendwann fängt es an, dass man, Entschuldigung. Dich an meiner Seite zu haben und vielleicht sollten wir das, ich sollte mal Sprach- oder grammatikalischen Unterricht nehmen.
Nee, das ist jetzt ab Angst deines Alters ist das der Haken dran.
Nee, ich glaube, zum Lernen ist man nie zu alt. Also da, ich will die Hoffnung da nicht auf.
Nee, ich würde dann deinen Gewohnheits- und Gewöhnungs würde ich tatsächlich dann auch zitieren und sagen, also so, wenn sich gewisse Dinge geschliffen haben, da wird es wirklich unerhört schwer. Da muss man wirklich sehr, sehr viel Energie aufwenden. Und gerade wenn sich Worte einmal falsch eingeprägt haben und die Aussprache dessen, dann ist ein beachtliches Projekt. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mit dieser Schwäche bei dir leben und können dann nur nachjustieren.
Dann freue ich mich ja, dass ich dich an meiner Seite habe, der mir dann mit einer kleinen verbalen Schelle aufzeigt, wo ich, meine Schwächen habe.
Eine meiner Kernkompetenzen, Klugscheißern, das mache ich sehr gern.
Das stimmt. Kannst du auch wirklich sehr gut, also das ist eine deiner, nicht Schwächen, das ist eine deiner Stärken, die vielleicht von anderen als Schwächen ersehen werden. Meine Schwäche und Stärke ist ja Wein und um das Thema wieder aufzugreifen und den Weg weiter mit dir zu beschreiten, ist es beim Wein, je älter die werden, zum einen eine Erfahrungssache, umso komplizierter, umso aufmerksamkeitssüchtiger werden die. Also sie sollten dann nicht mehr als Trinkwein genommen werden. Also nehmen wir einen Wein jetzt ab 15, 20, 25, 30 Jahre, sowohl rot als auch weiß, als auch amüsanterweise Roséwein. Ich finde, Roséwein werden viel zu selten im gereiften Zustand getrunken. Man muss sich dem Wein ein wenig mehr widmen und ihn dann meistens auch langsamer trinken. Man sollte ihm immer ein bisschen mehr Zeit geben, aber Wein in dem Sinne, er kann niemals gesundheitsschädlich werden. Auch wenn Wein geöffnet im Kühlschrank steht, sagt man, also beim Weißwein vielleicht eine Woche maximal, anderthalb Wochen maximal, wenn er verschlossen ist, das ist ganz wichtig, gerade wenn er im Kühlschrank steht. Beim Rotwein 2 bis 3 Tage, geschlossen im Kühlschrank manchmal auch eine Woche. Es ist manchmal auch sehr interessant, einfach zu erleben, wie der Wein sich dann entwickelt und ihn dann in den 2 Entwicklungsphasen zu betrachten. Also im geöffneten Zustand, Weißwein 1-2 Tage, ein, zwei Wochen maximal und Rotwein 1-2 Tage. Hilft dir das? Wenn du mir die Frage gestellt hättest?
Ja. Ja. Bin ich zufrieden. Was soll ich, da kann ich jetzt nicht weiter beisteuern. Also so ein kurzes, ist eine, keine offene Frage, eine geschlossene, kann ich, ja.
Mhm. Kann ich dich eventuell parallel dazu über so den aktuellen Stand der News in der Weinwelt so mit 1-2 Sätzen?
Das finde ich ja immer sehr...
Das ist vielleicht auch ganz interessant.
Ja.
Wobei ich sagen muss, dass aktuell extrem wenig passiert, außer das, was schon immer passiert. Also, dass bei Auktionen hohe Weinpreise erzielt werden, was teilweise richtig atemberaubend ist, dass sich der Durchschnittspreis der Billigweine trotz der Verteuerung überall leider nicht entwickelt. Dass wahnsinnig viele Feuer weltweit sind, in den jetzt derzeit warmen Gebieten, also in der südlichen Halbkugel, also in Chile sind unglaublich viele Feuer, in Neuseeland, wir hatten das ja letztes Jahr eben auch in Europa, in Bordeaux, dass unglaublich viele Feuer sind und dass das große Rebflächen dadurch vernichtet wurden und aktuell in Südamerika vernichtet werden. Großes Thema ist Frankreich Trockenheit, dass da Regen schon wieder weit über 1,5 Monate überfällig ist. Klimaveränderung ist ein ganz, ganz großes Thema und die Tendenzen im Klima. Also das ist eigentlich, was die Weinwelt mit News aktuell, also es ist nicht leider oder zum Glück nicht viel, ich weiß nicht, wie man das immer sehen sollte. Was mich aber, und das kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen mit aufarbeiten, sehr überraschend erschrocken hat. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Ist erschrocken hat richtig?
Ja. Also du hast dich erschreckt, nehme ich an, oder du hast dich erschrocken?
Ja, genau, ich habe mich erschreckt.
Das sind erschreckende Nachrichten?
Erschreckende Nachrichten, dass ich eine Liste bekommen habe, wer im vergangenen Jahr unseren Erdball verlassen hat aus der Weinwelt. Und einige waren mir gar nicht so präsent. Also unter anderem ein Winzer aus dem Kalifornischen, der mich sehr geprägt und dessen Wein ich sehr, sehr geschätzt habe. Sean Thackray ist leider von uns gegangen. Auch ein Weinkritiker, mit dem ich einen großartigen Abend mit einem außergewöhnlichen Wein aus dem Burgund von Laurent Ponceau, Maurice Antony als Weißwein verbringen durfte in einer Jahrgangstiefe mit 30 verschiedenen Jahrgängen. Der Clive Coates, das war so einer der absoluten Burgund-Kult-Experten, wenn man so möchte. Louis Fabry Latour ist leider von uns gegangen. Claude Tédanger könnte dir vielleicht auch geläufig sein. Monsieur Hugel aus dem Elsass, Louis Fabrice Latour von der Domaine Louis Latour. Also es sind einige sehr, sehr renommierte Weinpersönlichkeiten von uns gegangen und es ist manchmal auch für mich erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen einen so durch das Leben prägen, also durch das Weinleben prägen.
Denn, also ich bin jetzt ein bisschen bedrückt, was kann ich, also sollen wir ein Glas erheben?
Das wäre, ja, wäre mehr als dienlich in dem Augenblick und da wird einem aber auch so ein bisschen, finde ich, bewusst, wie lange ich jetzt auch und du ja mit mir, du bist ja nur unwesentlich jünger als ich in dieser Weinwelt oder auf dieser Welt sind und wie weit man eigentlich so in seiner persönlichen Wein- und Weintrinkerkarriere da schon etabliert. Würdest du dich selber als etablierten Weintrinker oder siehst du deine persönliche Weintrinkerkarriere als fortgeschritten oder bist du ein Rookie, ein Anfänger jetzt in deinem Bewusstsein?
Ich überlege jetzt gerade, ob ich mit der Vokabel Weintrinker oder Trinkerkarriere, wie ich mich dazu postieren soll, aber das ist wohl so. Also ein Rookie bin ich nicht mehr, also ich bin aber trotzdem stets neugierig, aber ich würde mich schon als so ein bisschen nach all den Jahren als fortgeschritten bezeichnen. Und da habe ich aber auch viel für getrunken, also getan und getrunken und und man entwickelt sich ja auch enorm. Ja, es gibt, gibt ja Dinge, die habe ich zu Anfang, fand ich ganz toll, die würde ich heute noch nicht mal in eine Bratensoße reinkippen. Das ist schon enorm. Also wie ist denn, entwickle ich mich aufgrund von qualitativer Erfahrung oder verändert sich auch der Geschmack? Also genauso wie so, als Kind mag man ja bittere Sachen nicht. Je älter man wird, desto toleranter ist man zumindest mal erstmal gegenüber bitteren Geschmacksnoten, bis hin, dass man dann im Alter, also die klassische Oma, die sich eben die Zart-Bitter-Variante der Weinbrandpraline reinhaut und die Jüngeren, die eher so die Vollmilchschokolade in sich reinarbeiten. Entwickelt sich da der Geschmack im Wein auch?
Es gibt so zweierlei parallel verlaufende Entwicklungsebenen. Zum einen verändert sich der Geschmack und der verändert sich interessanterweise, so wie sich unser gesamter Körper alle 7 Jahre verändert, verändert sich auch der Weingeschmack alle 7 Jahre. Also du kannst die verschiedenen Zyklen...
Unser Körper verändert sich alle 7 Jahre? Inwiefern?
Also deine Haut regeneriert sich ja alle 7 Jahre, deine Geschmackspapillen verändern sich alle 7 Jahre. Das ist ja so dieser
Siebener-Zyklus. Stimmt, ich habe so ein Wachstumsschub der Haare auf meinem Rücken. Das ist alle 7 Jahre, nimmt das zu, oder was?
Und auf dem Kopf, das siehst du bei mir, nimmt es ab. Das hat aber, glaube ich,
bei dir sind die auf die Schulter gefallen, jetzt liegen die da.
Jetzt wachsen die dort. Ja, ich habe schon über eine Transplantation nachgedacht. Also
Hast du? Das ist total lustig. Du musst
keinen Fall. Also da, ich wollte nur...
Ich habe das ja, muss ich an der Stelle erzählen, zwei meiner sehr, sehr, sehr geschätzten Freunde und Kollegen leiden so ein bisschen unter... Oder so ein Phänomen, das du eben hast, also dass quasi die Haare sich wegstehlen. Und der eine noch ein bisschen eitlerer als der andere. Und dann wurde eben überlegt. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn ihr euch wirklich dann so durchringt, so eine Haartransplantation zu machen, dann gebe ich was dazu. Also allein schon, um diesen Moment zu erleben, wie die dann da, wenn sie in Istanbul sind, mit ihrem Verband dann und einer Mütze irgendwie im Flugzeug sitzen. Das ist wirklich sehr ein Phänomen. Also es gibt dann ja diesen einen Flughafen, wo diese Kliniken da im Umkreis sind. Das ist ja ein richtiger Tourismus, der da entstanden ist. Kliniken, die diese Haartransplantation anbieten.
In der Tat?
Ja. Ja, ja. Aber einfach, weil es halt ungleich preiswerter ist, als das eben hier in Deutschland machen zu lassen. Und da gibt's richtig, da hast du richtig so ein Flugzeug, im Flugzeug sitzen natürlich so 5, 6 und die kann man ja so wunderbar identifizieren, einfach aufgrund dieses Turbans,
den wir haben.
Und das ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam, das zu betrachten. Aber das muss natürlich trotzdem nicht immer funktionieren. Ich finde, da gibt es da so ein sehr prominentes Beispiel, den Rafael Nadal. Finde ich, da hat das nicht so richtig geklappt bei der Haartransplantation. Dann sieht das alles ein bisschen... sieht nicht so gut aus. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo es funktioniert, wie heißt der Kloppo, der Fußballtrainer. Also man kann das so und so sehen. Ich würde, glaube ich, dazu neigen, dass dann eben einfach, wie du das ja auch mal, so gehst ja da progressiv mit um und nimmst einfach einen Nassrasierer, also fast, und trägst eben kurz. Ja, tragisch finde ich es dann immer, wenn halt sind wenig Haare und die werden dann aber lang wachsen gelassen, dann werden die so in einem bestimmten ausgeklügelten Form Konzept gekämmt, dann irgendwie verkämmt und hingelegt und mit Teiltoupee und so, das finde ich alles Quark. So ein Körper wird eben älter, das muss man akzeptieren. Das ist ja das Gleiche wie keine Ahnung, Frauen, die dann wo das Gesicht gespritzt wird und Lippen und was da nicht alles gemacht wird. Ich finde das sehr Also es führt nicht dazu, dass etwas schöner wird, muss ich gestehen.
Menschen ohne Haare.
Man kann in Würde altern. Ja, das finde ich, das kann man das heutzutage stimmt. machen.
Witzigerweise ist dieses Haarphänomen allgemein sowohl im Partner, auch bei der Partnersuche, als eben auch bei der Einstellung gar nicht so unwichtig. Also Leute mit mehr Haare werden 30% eher eingestellt, das ist jetzt auch kein ordentliches Deutsch, 30% eher eingestellt oder haben eine höhere Einstellungsquote als Menschen ohne Haare. Und bei der Partnerwahl genauso. Also es sind diese 30%, die dir der also Haarbonus
Männer mit Haaren sind, bringt. Ich verstehe. Okay,
wirken attraktiver zu 30%, obwohl ich das jetzt gar nicht so, ich bin jetzt nicht so in dem
Es gibt ja ganz lustige Erhebungen, ne, dass hübsche Menschen werden automatisch als ehrlicher eingeschätzt.
Ja. Und das sogar zu einem nicht unerheblichen
Prozentsatz.
Und sind auch vertrauenswürdiger. Und denen wird eher geglaubt. Als nicht so hübsch.
Da liegen mir jetzt ganz viele blöde Sprüche auf der Zunge an. Die würde ich jetzt alle nicht bringen.
Nee, deswegen habe ich, habe ich so viele Worte, damit man mir mit meinem Antlitz eben auch vielleicht doch trauen und glauben und...
du löst das eben einfach über die Menge des
über die Menge der Worte, ja. Du ja auch.
Und dass du den anderen einfach gar nicht erst zu, ich werde überall gebraucht. Ich rede hier, ich rede dort.
Aber wie gesagt, verändert sich natürlich zum einen die Wahrnehmung. Wir nehmen ja an Geschmacksfähigkeit ab mit zunehmendem Alter. Also wir schmecken weniger und sind aber zugleich für gewisse Dinge sensibler und für andere Dinge desensibler. Das merkst du eben auch am unterschiedlichen Genuss von Schokoladen. Arbeiten wir aber auch mit Erfahrung.
Einen Schritt zurück nochmal. Also wir büßen Geschmacksfähigkeit ein, weil jetzt wie heißt denn das da auf der Zunge?
Geschmackspapillen.
Die Geschmackspapillen weil die uns abhanden kommen oder jedes Mal, wenn ich meine Zunge in so einen zu heißen Tee halte, dann stirbt da ein Stück ab und wird nicht regeneriert oder woran liegt das?
In dem Sinne, wir hatten das auch bei einem Podcast schon mal besprochen, deswegen will ich es jetzt vielleicht gar nicht so ausführlich gestalten, aber...
Ja, wenn selbst ich mich nicht erinnern kann, Silvio, dann vielleicht unsere Hörer,
Unsere Nervenbahnen haben die Eigenschaften, dass sie nur 80 Empfindungen pro Millisekunde verarbeiten können. Und der Körper muss dann unterscheiden, was ist irgendwie wichtig und was ist nicht wichtig, was ich da verarbeiten kann. Und
der Körper hat sich im Laufe der Zeit dafür entschieden, dass Geschmack ist nicht so wichtig.
Geschmack ist nicht so wichtig, weil der Geschmack ist in dem Sinne eigentlich nur ein Signalelement, was unser Körper braucht und was er nicht braucht. Darum mögen wir als Kind zum Beispiel bitter nicht, weil die meisten Dinge, die bitter sind, tun uns nicht gut oder sind giftig. Darum sind die meisten Geschmackspapillen eben auch am Zungenrücken angesiedelt, die bitter empfinden oder auf bitter anspringen, damit wir eben das Zeug, also sprich die bitteren Gräser, die uns vergiften können, eben möglichst nicht in unseren Körper befördern und wir möglichst lange leben. Im Zuge der Zeit
oder
im
Laufe der Zeit... Dass wir eben auch keine bitteren Kröten lutschen, ja.
Zum Beispiel... Im Laufe der Zeit sollten wir mit unserem Intellekt dann irgendwann realisiert haben, was bitter ist und was giftig ist und was nicht. Deswegen brauchen wir diesen Geschmackssinn irgendwann auch nicht mehr. Welche Menge an Salz oder Süße oder sauren Elementen wir konsumieren sollten, damit es uns gut geht. Also wir lernen dazu und unser Körper hat eben diese Situation akzeptiert, dass wir dazu lernen. Bei anderen Lebewesen, wie zum Beispiel... Bei Kühen hat deren Körper entschieden, dass sie nicht dazu lernen. Also die haben sowohl als Kalb pro Quadratzentimeter 30.000 Geschmackspapillen, als erfahrene Kuh haben die ebenfalls 30.000 Geschmackspapillen. Also da nimmt die Geschmacksfähigkeit nicht ab, weil sie einfach nicht realisieren, was giftig ist und was nicht.
Die Kuh ist von Anfang an weise, schon...
oder bleibt dauerhaft doof, also je nachdem, wie man das sehen möchte. Geschmackspapillen ist aber das ein der wenigen Dinge, die du auch reaktivieren kannst, also wo du mit einer Sensibilisierung die wieder wach machen kannst, dass du eben wieder mehr schmeckst, also eben auch im fortlaufenden Alter. Das ist eine Sache, die manchmal ganz hilfreich ist. Sprich, das hatte ich auch schon mal erklärt, wenn du eine Wasserflasche mit Salz anreicherst, also wenn du Wasser und Salz nimmst und...
Salzwasser wäre das einfache Wort dafür gewesen.
wie die Gradation an Salz abnehmen lässt und das gleiche mit Zitrone und mit Zucker. Kannst du das dann jeden Tag ein bisschen probieren und kannst dann deine Geschmackspapillen eben reaktivieren damit?
Okay. Jetzt aber nochmal zu dem einfachen Punkt des Entwickelns. Also was mir am Anfang meiner, wie du so schön sagst, Trinkerkarriere gut geschmeckt hat, trinke ich heute sehr ungern. Mhm. Warum?
Zum einen...
Weil jetzt, also sind dann die ersten Geschmackspapillen sind jetzt in Rente bei mir und oder...
Nee, es ist gar nicht das, sondern dass du ein neugieriger Mensch bist, dich ganz gerne weiterentwickelst, neben dessen, dass dein Geschmack sich verändert und die Entwicklung bei den Weinen, mit denen man in der Regel anfängt, relativ schnell abgeschlossen ist. Also du wirst wahrscheinlich auch entweder mit dezent süßen Wein oder mit richtigen, also meistens fängt man mit dezent süßen Wein an, wenn man das eben ganz gerne mag, weil Süße einem zuträglich ist, wenn man in dem Alter, wo man anfängt, in der Regel zu trinken, der Körper Energie und dementsprechend Süße braucht. Also fühlt man das oder empfindet man das als einen zuträglich oder man mag das gerne und man trinkt ganz gerne süße Weine. Danach kommen meistens sehr kraftvolle Weine, wenn man beeindruckt werden möchte.
Also ich bin dieses süße Kapitel übersprungen, muss ich gestehen. Ich habe direkt mit so Shiraz, australische Handgranate gefühlt. Damit bin ich gestartet.
Sicher? Also hast du in deinen späten Schultagen nicht irgendwie Moscato, Muscatella, irgendwelche
ich habe sehr spät angefangen mit Trinken.
Okay.
Als Teenie dann irgendwie probierst du irgendwie so Mixgetränke, aber es war jetzt also weit weg von. Nee, also da ich fing nicht mit halbtrocken. Das Einzige, was ich ertragen habe, das hatte aber ganz andere Gründe, war so halbtrockene Sekte. Das hat aber nichts mit gerne trinken zu tun gehabt, sondern eher, das war eben, da war ich Trinkbegleiter von jungen Damen und die Mädels haben halt irgendwie, keine Ahnung, so, also das Schlimmste von allen ist ja Rotkäppchen halbtrocken. Und wenn so ein Sekt wurde eben konsumiert und wenn dann eben so ein launiger Abend zu zweit startete und auch im Fortgang wurde, ging es meistens um halbtrockene oder latent süße Sekte, die habe ich mitgetrunken, das gebe ich offen zu, aber doch ungern. Aber angesichts der Situation und auch des Zieles des Abends habe ich da eingewilligt und mitgemacht.
Also nicht selten beginnt der ein oder andere mit süßen Wein oder mit lieblichen Wein, mit geschmeidigen Wein mit möglichst wenig Trinkwiderstand. Und danach kommt dann irgendwann die Herausforderung, dass man sagt, ich möchte was schmecken, ich möchte die Intensität spüren, ich möchte die Opulenz, die ausladende Charakteristik der Weine richtig greifen und eben auch bezwingen können. Das mündet dann meistens in sehr kraftvollen Shiraz irgendwo aus dem südlichen Europa oder aus der südlichen Erdhalbkugel. Also es sollte möglichst opulent, alkoholreich und stoffig sein. Sowohl im roten als auch im weißen Bereich. Also eben auch so mancher Chardonnay darf richtig von Holzaromen geprägt sein, darf strotzen und möglichst ausladend sein. Aber die Weine sollten immer noch geschmeidig sein, also sollten immer noch sehr rund, sehr weich, sehr harmonisch, sehr elegant und sehr, sehr sanft sein. Die nächste Stufe wäre bei 80% aller Weinkonsumenten, dass man so ein wenig mehr ins Markante changiert sozusagen. Also dass man Tannine akzeptiert, dass man merkt in Speisebegleitung, weil da meistens auch so eine Phase kommt, wo man anfängt, sich fürs Essen zu interessieren, für die Kombination von Wein und Speisen zu interessieren. Also man ist dann in diesem...
Das war mein Start, muss ich gestehen. Also für mich kam es dann, der persönliche Weinfabel kam halt durchs Kochen. Also einfach, weil ich dann als junger Mensch ausgezogen, eigene Wohnung, eigenes Leben, selber gekocht. Hatte das natürlich von zu Hause mit, so dieses ein bisschen überambitionierte Kochen, das gab es bei uns zu Hause auch schon und das habe ich dann fortgeführt, dann in eigener Küche und da war für mich zwingend der Wein dazu, weil auch das war etwas, was ich von zu Hause kannte. Und es kam eher über die Weinbegleitung zum Essen, habe ich den Weg dann da, so bin ich den Weg zum Wein gegangen und ich weiß nicht, am Anfang habe ich diese fürchterlichen, komplizierten französischen Weine, habe ich gehasst. Also französischer Wein, das war für mich so, oh Gott, ich brauche irgendwas Vernünftiges, Klares, ich muss das schmecken, ich muss das identifizieren können. Ich muss da irgendwie Brombeer, Kirsche, sonst was sagen können und nicht diesen ganzen verfrickelten Krempel. Ja, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja.
Nein, damit bist du ja sinnbildlich genau in dieser Ebene, also da, die ich gerade versucht habe zu skizzieren. Also es darf komplizierter werden, dann eben nach den klar definierten Aromenbildern, die man eben verstehen möchte. Und man sucht dann irgendwann die Herausforderung, sowohl im Aromenbild als eben auch im Geschmacksbild. Also ein Wein darf dann auch gerne mal stinken, ein Wein darf gerne etwas in sich, in seinen Aromenbildern haben, was ich sonst nicht in den Mund nehmen würde. Ein Wein darf richtig markant sein. Ich darf das Spüren nicht nur über den Alkohol definieren, sondern vielleicht auch über die Struktur, über die Textur des Weines, über die Charakteristik, über die Langatmigkeit. Also man fängt an, auch langsamer zu trinken, bewusster zu trinken und widmet sich dann auch der Geschmackslänge, also dass man dem Wein nachschmeckt, was am Anfang eigentlich total unwichtig ist, also wie lange ein Wein wirkt, solange er wirkt. Und danach kommt dann meistens die Phase, dass man sensibler wird. Also dass man oftmals auch die Weinfarben dann ändert. Also jemand, der gerne dann eben kraftvolle rote oder eben kraftvolle weiße trinkt, schaut so auf die andere Seite der Weinhalbkugel sozusagen und widmet sich eben auch der anderen Seite. Also ein Rotweintrinker fängt einmal an, auch sich für Weißwein zu interessieren, Weißweintrinker für Rotwein. Und man probiert es aus, man lässt sich darin fallen und dann fängt so langsam die dezent.
Ich kann das jetzt alles wunderbar abhaken. Also ich bin schon weiter. Ich bin gespannt. Weiter, bitte.
Also dann fängt die intellektuelle Ebene an, dass man versucht, in den Weinen zu lesen. Dann braucht man teilweise auch Rebsorten, nachdem wir eben vorher beim Shiraz waren, dann später irgendwann beim Cabernet Franc gelandet sind, sind wir jetzt bei Strukturrebsorten, also Rebsorten, die sich auch nicht zu sehr offenbaren, Rebsorten, die ein Profil haben, also im weißen Bereich landen wir langsam beim Riesling. Der Riesling darf jung, darf eben strukturiert sein, darf schön mineralisch sein. Frucht ist fast schon ein bisschen zu viel des Ganzen, wenn man die Klarheit des Weines dann nicht sehen kann. Ich brauche Weine dann in dieser Trinkerphase, die meine Eigeninterpretation zulassen, also die nicht nur erzählen, sondern wo ich eben auch den Wein sehen und
Transparenz des Weines sehen darf. Ich krieg so Bock auf ein Glas Weißwein, wenn du das so erzählst, herrlich, das könntest du den ganzen Tag machen. Ja.
Du hast ich mache das.
Jetzt 10.15 Uhr, liebe.
Das ist für mich und das ist die Endphase der Trinkerkarriere da manchmal auch ganz, ganz schwierig, wenn ich den ganzen Tag über Wein rede und dann morgens damit anfange und dann abends trocken ins Bett gehe. Also dann, damit ich eben nicht in die Endphase komme, gibt es natürlich bei mir auch nur kontrollierte Trinkertage, wenn man so möchte. Und,
was ist ein kontrollierter Trinkertag? Also dann immer nur zur vollen Stunde oder was? Nee.
Immer wenn irgendeine Kirchenglocke läutet. Nein, dass es halt viele Tage gibt, wo ich nichts trinke, damit ich eben mich nicht zu sehr jeden Abend oder jeden Mittag darauf freue.
Verstehe,
und den Überblick verliere. Also daher, also mir geht es genauso, dass wenn man
die Leberschwellung mal zurückgeht
und genau über den Wein nachdenkt, dass ich eigentlich von morgens bis abends gerne Wein trinken könnte, dürfte, wollte, sollte und das nicht sollte. Also man ist bei den Rieslingen in der Rebsortenkultur, man fängt an, auch sich den sehr extravaganten Rebsorten zu widmen, dass man sagt, okay, was sind autochthone Rebsorten? In Italien, in Portugal, in Griechenland, in Jugoslawien, Slowenien. Welche Rebsorten kenne ich noch nicht?
Nur eine Petitesse, aber die Jugoslawien gibt es nicht mehr.
Ach, Entschuldigung, ja. Also sich den etwas extravaganteren Rebsorten dann irgendwie auch zu widmen und die zu ergründen. Man fängt an, über verschiedene Ausbauweisen nachzudenken. Also was sind Weine aus Amphoren etc. Also wie entwickeln sich Weine in Gäreiern und ist da eben in gewisser Weise interessiert bis hin zur nächsten Phase, dass man so diese Extremweine so ein bisschen braucht. Also was sind Natural-Weine, was sind Petnats, was sind Aromen, die ich bis dato noch nicht im Wein finden konnte. Wie kann Wein als Hauptelement einer Speisenfolge sein, und die Speise ist einfach nur dem Wein zuträglich. Also Wein wird für denjenigen in dieser Weinphase extremst wichtig, bis zum Hauptelement eines Abends, und alles wird um den Wein herum arrangiert. Und dann kommt irgendwann die gelassene Phase, also dass man sagt, ich möchte den Sinn und den philosophischen Ansatz im Wein entdecken. Und dann kommt man meistens zum Spätburgunder, zum Pinot Noir, zum Burgund. Man kommt zu gereiften Riesling, man kommt zu gereiften Sauternes, man genießt Barolo, Barbaresco, also die großen Weine.
Also da bin ich dieser jetzt Weinwelt. Ungefähr, also da von der, wobei ich dieses Faible für alte Weißweine sowieso schon immer hatte. Mhm. Aber so, wenn jetzt in der Beschreibung diese ganz überbordene Neugier, auch was diese Ausbaugeschichten betrifft, die habe ich hinter mir, habe ich einen Haken dran gemacht, aber jetzt bin eher so bei der philosophischen Sehnsucht, große Weine Geschichte angelangt. Was kommt denn danach?
Die Phase, wo man nichts mehr muss, also wo man nicht mehr alle Weine dieser Welt getrunken haben muss.
Wo man zum Arzt muss, nochmal die Leber checken.
Das kommt dann auch, wenn man dann ein bisschen disziplinierter oft genießen muss aufgrund des gesundheitlichen Abbaus und des alterlichen Fortschritts. Und man,
auch das stimmt.
Man fängt an dann irgendwann zu selektionieren, wo man sagt, wann trinke ich wirklich Wein, welchen Wein muss ich wirklich trinken, muss ich wirklich alle Weine getrunken haben. Also man entwickelt eine gewisse Gelassenheit dabei.
Muss ich wirklich
dabei
alle angefangenen Flaschen auf der Party ausfüllen?
Ja, auch das. Also man lässt Flaschen auch mal offen stehen. Also
nein, also wohl ein Hoch auf dieses Vakuum-Bums-Dings-Ding. Weil ich tatsächlich.
Ich mag deine Wortgewandtheit, das ist großartig. Du bist halt so wählerisch in deiner Wortgewalt.
Das war Kubumstings-Ding.
Ja, genau.
Also, dass ich schon viel Wert dann darauf lege, beim Essen oder sowas wirklich den passenden Wein dazu zu haben und wirklich darauf und dann wirklich manchmal Knobel. Was kannst du kochen, damit du den Wein trinken kannst? Und dann eher zum Weinwechsel neige. Und die dann aber dank Vakuum-Bumstings-Ding dann aber auch nicht austrinken muss. Also war den Ansatz habe ich nicht mehr und gefühltermaßen oder gefühlt auch meine Verträglichkeit so ein bisschen nachlässt. Also jetzt mal, sag ich mal, in Sachen Alkohol-Leistungsfähigkeit und so propagieren ist natürlich auch so eine Sache, aber man hat früher besser vertragen, ja. Muss man einfach so sagen. Nun war das Leben früher auch das nicht von so viel Druck und Verpflichtung bestimmt, und man konnte ausschlafen früher. Auch das dann möglicherweise hat was damit zu tun, aber so in dem Alltag, in dem man lebt, sich da jeden Abend irgendwie zu viel Krempel reinzuarbeiten, macht dann irgendwie auch keinen Spaß, und deshalb wird man so ein bisschen langweiliger Trinker, finde ich auch.
Nee, ich finde, so man kann sich selber mehr und besser einschätzen und eben die, was du gesagt hast, Leistungsfähigkeit objektiver einschätzen und fängt an, eben weniger Dummheiten zu machen, was durchaus ja auch begrüßenswert ist, finde ich. Und dann eben auch selektiver und selektionierter.
Der Tribut ans Alter, ne? Der eine trinkt weniger, der andere hat keine Haare mehr. Das Problem ist
dabei eben nur, dass es halt teurer wird. Also man kann sich ganz schnell hochtrinken, und das ist oftmals eben auch das Fatale.
Das ist leider wahr. Dass
man den ganzen Billigkram dann irgendwo links liegen lässt, und der gute Herr Ziereisen meinte, um ein erfahrener Weinkenner zu sein, sollte man, da zitiere ich zum wiederholten Mal, mindestens ein Baugrundstück vertrunken, versoffen, genossen, konsumiert haben. Und die
Hemmschwelle
vom... Das ist, er hat das auch zu einer Zeit geäußert, als Baugrundstücke noch nicht so exponiert waren. Und er selber kommt aus
dem Raum. Also hier in Hamburg
Raum, das sind ja auch nicht die günstigsten. Ja, das ist. Aber auch das kann durchaus sein. Also ich denke schon, wenn du eine gewisse Erfahrung haben möchtest, bist du rein als 50-jähriger Mann bei 300.000, 400.000 Euro mindestens.
Hoppala.
Und wenn du das so durchdeklinierst, also keine Ahnung, Kannst du also reicht dir ein Bierdeckel und zusammenziehen deiner Jahre. Die meisten fangen mit 12, 13, 14 an. Da hast ja einige Jahre, einige Wochen, einige Abende und du fängst wahrscheinlich mit dem Wein im einstelligen Euro-Bereich, damals noch Mark-Bereich. Gab es bei dir noch Reichsmark, als du jung warst? An?
Oh,
komm, der war nicht schlecht.
Und gab's die Reichsbahn gab es aber, die Reichsmark gab es nicht. Der war aber, Mensch, den hast du vorbereitet, geübt.
Nee, der kam spontan.
Du bist der mit den wenigen Haaren, ne? Nicht ich.
Dankeschön. Man fängt im einstelligen Bereich an, das geht relativ schnell in den zweistelligen Bereich und irgendwann schwindet auch die Angst vorm dreistelligen Bereich. Also, dass man auch mal eine Flasche im Restaurant...
Ja, an dem Punkt habe ich auch leider erreicht.
Ja, genau. Und dass man sagt, okay, dann gönne ich mir heute halt die, keine Ahnung, Flasche Champagner und die darf dann eben auch so und so 4 Euro kosten und so summiert sich das relativ schnell. Und das Runtertrinken ist so unfassbar schlecht, finde ich. Also wenn du sagst jetzt, okay, ich trinke gerne Spätburgunder im gereiften Zustand, Riesling im gereiften Zustand, Bordeaux oder sonstiges, dann magst du nichts aus dem Supermarkt an der Erde. Das ist
Hast du noch Agrapada?
Ja.
Gut. Ich überlege, ob ich jetzt, auch wenn es so am frühen Morgen ist, ob ich vielleicht doch so ein belebendes Schlückchen in wenigen
Minuten. Du musst die Flasche
meinem Bürogenossen. Nee, ich kann die ja, also ich durchdenke das. Aber mein
Agrapada-Vorrat
geht zur Neige, deshalb müsste ich. Ja. Genau, das kann ich sagen. Also mit einem leichten Seitwärtsschritt komme ich dann nach Hause zum Mittag und sage, jetzt war ich gar nicht, es war der andere. Nee.
Du kannst sagen, der Bürogenosse hat's genossen.
Genau, ich habe nur zu. Gut, dass ich eine leichte Fahne habe, ist einfach nur, weil ich mit dem geknuscht habe, oder?
Welche Klosterfrau Melissa
ist. Ja, in der Mittagspause ist alles aus dem Ruder gelaufen. Gott.
Nimmt es hier noch an Qualität zu, oder?
Nee, ich glaube, wir sind durch mit dem Thema. Es wird nicht besser. Also, es wird hinten raus teurer. Es ist aber das Gefühl mit allem so. Auch im echten Leben, nicht nur in der Trinkerkarriere. Man trinkt weniger, aber es wird teurer.
Und es gibt, und das finde ich das Wichtigste, niemals ein Ende. Das ist ganz wichtig. Also man ist niemals angekommen, weil diese Weinwelt halt so immens, also weit ist. Und man ist immer richtig, also egal wo man ist. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr wichtig dabei. Und ja, in den Phasen genießen, Wissen, Philosophie genießen. Ach, das, was ich vielleicht auch ganz wichtig finde, es wiederholt sich nicht in Zyklen. Also es kommt niemals diese Phase, wo man sich dann mit dem Einfachen und mit dem Fruchtigen und mit dem Fetten wieder zufrieden gibt. Also man wird diese Shiraz-Phase nie wieder intensivst durchleben.
Das, ja, glaube ich sofort. Also wenn du einmal aus dem Urwald raus bist, einmal durch Paris gelaufen, willst du nicht wieder zurück.
Habe ich es bei dir gerade ploppen hören?
Ploppen? Nee, noch nicht. Aber ich schiele wirklich, also das eine Auge, ich habe jetzt eine leichte Sehschwäche, weil das jetzt wirklich ganz stark zum Weinschrank rüber und ich gar nicht weiß, wie ich das erklären soll. Aber das, hast du denn meine Kiste schon gepackt? Kannst du packen und abschicken?
Mache ich gerne.
Hobby Galoppi. Also einen auf Agrapar und sonst.
Ich gehe packen, du gehst
öffnen. Ja.
Guten Nacht.
Tschüss.
Ciao.
Ich sag schon mal tschüss.